Anja am Apparat, der Podcast mit Anja Ingenblick, Kandidatin für den Deutschen Bundestag in Lichtenberg.
Ich freue mich sehr, heute mit Andreas Geisel einen spannenden Gast begrüßen zu können, der die Politik Berlins und besonders auch Lichtenbergs seit vielen Jahren und mit unterschiedlichen Schwerpunkten prägt. Aktuell genießt Andreas als Senator für Inneres und Sport über Parteigrenzen hinweg hohes Ansehen. Davor war er von 2014 bis 2016 Senator für Stadtentwicklung und Umwelt. Zudem ist er stellvertretender Landesvorsitzender der SPD Berlin. Wir beide kennen uns vor allem aus unserer gemeinsamen politischen Arbeit vor Ort in Lichtenberg und haben schon viele gemeinsame Veranstaltungen, Aktionen, Gespräche und Diskussionen bestritten. Und in Lichtenberg hat Andreas vor allem als Bezirksbürgermeister von 2011 bis 2014 nachhaltige Spuren hinterlassen. Nachdem er hier zuvor bereits seit 1995 als Bezirksstadtrat in unterschiedlichen Ressorts tätig war. Auch die Entwicklung der SPD Lichtenberg hat Andreas maßgeblich geprägt. Bereits in den frühen 1990er Jahren, zunächst als Sprecher der Lichtenberger Jusos und nach mehreren Stationen dann ab 2002 10 Jahre lang als Kreisvorsitzender der SPD Lichtenberg und bis heute im geschäftsführenden Kreisvorstand sowie vor Ort in seiner Abteilung Karlshorst Friedrichsfelde Süd. Seit 2016 vertritt Andreas die Interessen der Menschen im Süden von Lichtenberg, zudem als Wahlkreisabgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus. Und das möchte er auch weiterhin tun und tritt daher bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus im September wieder als Kandidat für seinen Wahlkreis an. Also, lieber Andreas, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für unsere heutige Unterhaltung genommen hast.
Danke, Anja. Ich danke dir sehr für die Einladung. Wenn du das so sagst und die lange Geschichte erzählst, merke ich plötzlich auch, das ist ganz schön Zeit vergangen, eben noch junger Wilder und schon als Zeitzeuge eingeladen. Aber es ist nach wie vor so, dass die ganze Leidenschaft, die ich so habe, natürlich Berlin, aber ganz insbesondere Lichtenberg gehört. Ja, ich lebe gerne hier und ich arbeite gerne für diesen Bezirk.
Dazu kommen wir gleich noch genauer. Bevor wir jetzt in unser Gespräch einsteigen, als wir den Termin vereinbart haben, da war noch gar nicht so ganz klar, ob wir uns zu dieser Aufnahme auch persönlich treffen können. Daher haben wir uns jetzt erstmal digital verabredet. Wenn wir aber jetzt persönlich uns gegenüber sitzen würden, Andreas, welches Getränk sollte ich dir für unser Gespräch anbieten?
Ach, wenn es jetzt so nachmittags, wir reden nachmittags miteinander ist und draußen heiß, trinke ich gerne eine eiskalte Cola Light. Das mag ich.
Super, dann stellen wir uns jetzt beide vor, wir haben ein kühles Getränk in der Hand. Ich glaube, ich hätte lieber eine Apfelschorle, war wunderbar. Und beim erfrischenden Getränk unterhalten wir uns.
Apfelschorle ist auch okay, aber ich brauche noch ein bisschen Koffein.
Das ließe sich sicherlich machen, genau. Du engagierst dich ja jetzt, wie du gerade schon selber gesagt hast, seit vielen Jahren und eben auch auf unterschiedlichen Ebenen in der Politik. Was reizt dich denn heute persönlich besonders an der politischen Arbeit?
Die Arbeit mit Menschen. Also das ist das, was mich einfach treibt, Dinge zu verändern, Ideen aufzugreifen, selber Ideen auszuprobieren, aber auch Ideen zu bekommen, aufzugreifen, in der Diskussion mit Menschen nach Lösungen zu suchen. Das ist einfach faszinierend und das ist jeden Tag anders. Also deswegen bin ich auch nach wie vor begeistert davon und mache das mit Leidenschaft. Weil es so viele unterschiedliche Menschen gibt, aber ganz viele davon sind ganz, ganz engagiert. Das macht einfach Spaß.
Das kann ich gut nachvollziehen, das teile ich. Aber das machst du ja alles nicht ohne einen Hintergrund, ohne einen Kompass. Und du schreibst auf deiner Homepage, dass uns als SozialdemokratInnen unser Engagement für eine demokratische, sozialgerechte Gesellschaft eint und dass uns und eben auch dir die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität verbinden. Was heißt denn das ganz konkret für dich und auch für deine politische Arbeit im Alltag?
Ach, Politik hat mich schon immer interessiert. Ich war ein seltsames Kind. Schon so mit 12, 13 habe ich mich für Politik interessiert, kannte das Bundeskabinett auswendig, habe im Westfernsehen geschaut, was es da für Bundestagsdebatten gab. Also ich fand es schon faszinierend. Und so in der Grundausrichtung, dass jeder Mensch, jedes Kind die gleichen Chancen bekommen muss, die gleichen Chancen im Leben haben muss, unabhängig davon, wo es geboren ist, wie es aussieht, was seine Eltern sind, wie viel Geld seine Eltern haben, wo es in dem Land lebt. Überall müssen Menschen die gleichen Chancen haben. Und diejenigen in der Gesellschaft, die es nicht leicht haben, die entweder krank sind oder nicht mehr leistungsfähig sind oder die sonst irgendeinen Schicksalsschlag getroffen hat, die müssen die Solidarität der Gesellschaft spüren. Also, dass die Menschen nicht vereinzeln, dass sie nicht vereinsamen, das ist ich glaube, das macht überhaupt Gesellschaft aus. Und dafür will ich mich engagieren. Und Freiheit ist auch ein ganz wichtiger Wert für mich. Ich komme aus der DDR. Ich habe bis zu meinem 23. Lebensjahr in der DDR gelebt. Und ich weiß, dass Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Und das ist das, was mich heute auch aufregt, dass noch viel zu viele Menschen, gerade heute, wenn wieder die Demokratie unter Druck gerät, wenn Rechtspopulisten und Rechtsextremisten diese Demokratie in Frage stellen, dass sich, ich finde, noch zu wenig Menschen für diese Demokratie engagieren, weil sie denken, es sei alles selbstverständlich. Nein, Demokratie ist eben nicht selbstverständlich, die muss jeden Tag verteidigt werden. Das ist nicht immer ganz einfach, aber ich glaube, wir müssen uns aufraffen. Das sind meine Werte, die brauche ich für die Grundlage aller Entscheidungen, das treibt mich an.
Das war ein Plädoyer für die Werte Demokratie und für die Verantwortung eines jeden von uns, einer und eines jeden von uns. Ich teile das im Übrigen, du hast gesagt, du warst ein merkwürdiges Kind. Ich habe auch mit 16 bereits angefangen oder bereits auch in einer sehr politisch engagierten Familie angefangen, mich da sehr zu engagieren und bin auch zu dem Schluss gekommen, dass man irgendwas tun muss, dass man sich Gleichgesinnte suchen muss und es überhaupt nichts hilft, wenn man zu Hause meckert, sondern dass man gucken muss, wo man die größten Überschneidungen findet und wo man sich mit seinen Werten einbringen kann. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, man darf nie aufhören, für diese Grundwerte einzutreten, aufzustehen, dafür zu streiten. Wenn man nochmal über diese Grundwerte jetzt nochmal konkreter vielleicht reden, was auch die aktuelle Lage angeht. Gab und gibt es Momente, in denen du dich auch in deiner Arbeit besonders auf diese Grundwerte besinnst, und in denen es dir besonders wichtig ist, diese als Grundlage deines Handelns für dich selber und für andere hervorzuheben?
Ja, klar. Also mit dem Engagement ist so eine Sache. Wenn man eine feste Überzeugung hat, aber sich dann nicht engagiert, sondern meckert, hat man natürlich immer recht. Du bist Abziehbild vom lieben Gott, sitzt in der Ecke und weißt immer alles besser. Und dann machst du natürlich auch keine Fehler. Weil du hast ja immer recht. Und das ist aber nicht der Weg, mit dem man diese Gesellschaft verändert. Das ist das, was ich gelernt habe. Wenn du die Entscheidungen anderen überlässt, dann treffen andere auch die Entscheidungen. Und ich übernehme gerne Verantwortung. Und habe schon gesagt, ich habe Spaß daran, mit Menschen gemeinsam nach besten Lösungen zu suchen. Das ist das Schöne an diesem politischen Engagement. Ja, natürlich treiben mich diese Grundwerte um, wenn ich Entscheidungen treffen muss für die Einbürgerung von Menschen, für die Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen. Und jetzt ganz konkret, ich war jetzt bis vor einer Stunde auf einem Sportplatz in Kreuzberg und habe dort eine Petition des DFB, des Deutschen Fußballbundes, entgegengenommen für den Amateursport und für Kinder und Jugendliche, gerade jetzt in Zeiten der Pandemie. Und die haben mir deutlich gemacht, wenn Kinder und Jugendliche eine Chance haben wollen, dann müssen sie erstens ordentlich beschult werden, aber dann zweitens müssen sie auch die Chance bekommen, beispielsweise in Vereinen Sekundärtugenden vermittelt zu bekommen. Teamfähigkeit, Kameradschaft, Umgang mit Niederlagen, Leistungswillen, Fairness, all diese Dinge werden in Vereinen vermittelt. Und wenn Kinder keine Chance bekommen, in solchen Pandemiezeiten ihren Sport zu betreiben, wenn Vereine keine Unterstützung bekommen, dann wird das nicht vermittelt und dann fällt eine Generation aus und das darf nicht passieren. Und deswegen haben wir beispielsweise für die Sportvereine in Berlin einen Rettungsschirm aufgespannt, mit mehreren Millionen Euro ausgestattet, damit sie diese schwere Zeit überstehen können. Weil niemandem geholfen ist, wenn man nur in guten Zeiten zueinander steht. Gerade die schweren Zeiten muss man durchstehen. Und das ist dann gelebte Demokratie, gelebte Solidarität an der Stelle.
Absolut. Ich bin ja auch Ausschussvorsitzende Schule und Sport und da wird uns auch immer wieder deutlich, wie wichtig der Sport eben gerade auch ist für das Thema Inklusion, Integration, Solidarität und wie, wie wichtig das ist, da jetzt nicht den Faden zu verlieren, sondern da wirklich Dinge zu unternehmen, damit es aufrechterhalten kann und damit auch die Sportvereine nicht an Zuspruch verlieren, sondern die Sportvereine zu unterstützen. Also von daher, ja, teile ich völlig und ich halte das auch für sehr wichtig an dieser Stelle. Genau, das war jetzt ein Beispiel dafür, dass es nicht nur einfach Werte sind, sondern dass sie auch Bedeutung haben für konkretes Handeln.
Genau. Ja, oder Demonstration. Ich bin auch fürs Demonstrationsgeschehen für die Polizei verantwortlich in dieser Stadt und in solchen schweren Zeiten, aber die Demokratie hochzuhalten und möglich zu machen, dass es Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit gibt, aber gleichzeitig auch denen, die unsere Demokratie in Frage stellen, zu zeigen, dass wir eine wehrhafte Demokratie sind und gegenzuhalten, das scheint mir auch wichtig. Also Demokratie muss verteidigt werden. Auch da habe ich mit meinem anderen Teil meines Ressorts viel zu tun.
Absolut, genau. Es ist kein Selbstläufer, die Demokratie, sondern es muss Leute geben, die da auch für eintreten, sich aktiv beteiligen und auch gegebenenfalls darum streiten. Absolut. Ich würde jetzt unseren Blick gerne auf deinen Heimatbezirk lenken. Hast du ja gerade am Anfang schon gesagt, da bist du verwurzelt.
Unseren
Heimatbezirk, wo wir gemeinsam tätig sind. Auch wenn dein Arbeitsschwerpunkt ja mittlerweile schon, auch wie du gerade ja auch berichtet hast, nochmal auf der Landesebene liegt, hast du Lissenbeck immer die Treue gehalten, würde ich jetzt mal so formulieren, und setze ich auch aktuell, und ich gehe sicher davon aus, auch in den kommenden Jahren in deinem Wahlkreis für die Interessen der Menschen ein. Warum ist dir das so wichtig? Kannst du Dinge benennen, die Lichtenberg für dich persönlich zu etwas Besonderem machen?
Ich bin in Lichtenberg geboren, hier bin ich verwurzelt, hier lebe ich mit meiner Familie, hier sind meine Kinder geboren worden. Ich bin Lichtenberger durch und durch. Wenn ich durch den Tierpark gehe, sehe ich die Figuren, sehe ich die Kinderspielplätze, auf denen ich selber gespielt habe. Hier in der Innenverwaltung, im großen Bärensaal, steht ein großer bronzener Bär, der hier an den Ursprungsstandort in das alte Stadthaus zurückgekehrt ist. Der stand lange Jahre auf dem Kinderspielplatz im Tierpark. Da bin ich als Kind drauf rumgeklettert und heute sehe ich ihn im Bärensaal hier stehen. Also ich bin ganz tief in Lichtenberg verwurzelt und ich glaube, eine Verwurzelung ist einfach auch wichtig, um den Alltag und den Bezug zur Realität nicht zu verlieren. Deswegen, ich lebe hier und also die Themen, die uns in Lichtenberg bewegen, die bewegen auch mich. Lichtenberg hatte nach der Wende nicht den besten Ruf. Stasi-Nazi-Plattenbau, das ist über uns kommuniziert worden. Und das zu einem kinder- und familienfreundlichen Bezirk zu verändern und tatsächlich zu sagen, wir haben Stärken und für diese Stärken stehen wir ein und diese Stärken stärken wir. Also wir sind vielleicht nicht so hip wie Friedrichshain und wir sind nicht so teuer wie Pankow, das mag schon alles sein. Und wir sind nicht so ein Glamour-Bezirk wie Schöneberg. Das mag alles sein. Aber Kinderfreundlichkeit und Familienfreundlichkeit, das sind Lichtenbergs Stärken. Wir haben kurze Wege in die Mitte der Stadt. Und diesen Standort, diesen Bezirk als kinder- und familienfreundlichen Wohnstandort auszubauen, das war mir immer ein Anliegen. Das war mein Anliegen als Stadtrat, als Bürgermeister von Lichtenberg. Und von diesem Anliegen lasse ich nicht ab. Und jetzt haben wir Erfolg. Jetzt wächst die Einwohnerzahl. Jetzt gehen die Kinderzahlen in Lichtenberg so hoch wie kaum in anderen Orten in Berlin. Und das setzt uns natürlich unter Druck, weil wir jetzt zu diesem Versprechen Kinder- und Familienfreundlichkeit natürlich auch die entsprechenden Schulplätze und Kitaplätze schaffen müssen. Und die müssen pünktlich kommen, weil wir Schulpflicht in Deutschland haben. Und diese Verantwortung, die spüre ich. Und deswegen, ja, ich bin als Senator für Berlin verantwortlich, aber ich bin Abgeordneter für Karlshorst, Rummelsburg und Friedrichsfelde. Das nehme ich ernst. Und für den ganzen Bezirk Hohenschönhausen gehört natürlich auch dazu. Und die brauchen Fürsprecher. Dieser Bezirk Lichtenberg und Hohenschönhausen, die brauchen Fürsprecher. Und das ist meine Aufgabe, eine starke Stimme für diesen Bezirk zu sein, in der Landesregierung.
Dafür machst du dich auf und eine starke Stimme für den Bezirk zu sein. Dafür macht sich auch die SPD Lichtenberg zum Beispiel auch auf und auch andere Kandidierende. Das ist auch, es ist sehr wichtig, genau, weil also das Image hat sich massiv gewandelt tatsächlich des Bezirks und das ist sicherlich auch das passiert nicht von alleine, sondern das ist harte Arbeit und dafür müssen sich Leute einsetzen, die eben diese Stimme dann auch darstellen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, also der familienfreundliche Bezirk, das war dir immer wichtig und so in deiner Zeit als Bezirksbürgermeister warst du ja viel für Lichtenberg insgesamt bewegt und warst da viel unterwegs. Jetzt neben diesem Label familienfreundlicher Bezirk, gibt es so Ereignisse und Entwicklungen aus diesen Jahren, an die du dich besonders gern erinnerst und auf die du vielleicht auch ein bisschen stolz bist?
Also wenn ich durch Lichtenberg gehe, dann sehe ich die Zeit als Baustadtrat und kann zu jedem Haus, eigentlich zu jedem Haus, zu jedem Einkaufszentrum, zu jeder Grünanlage, die wir hier in Lichtenberg haben, eine Geschichte erzählen, weil die Zeit war 19 Jahre im Bezirksamt Lichtenberg als Stadtrat und als Bezirksbürgermeister, weil mir die Zeit ganz viel gegeben hat, weil Dinge für Menschen konkret verändern, Dinge konkret verbessern. Das ist unheimlich befriedigend. Also Politik ist eben nicht nur abends in der Tagesschau zu sehen, sondern die findet jeden Tag im Alltag statt. Und ich glaube, ich will da gar nicht einzelne Punkte herausheben. Stolz bin ich auf die sanierten Schulen in unserem Bezirk, dass das gelungen ist, die Schulen weitgehend zu sanieren, dass wir auch neu gebaute Schulen haben. Stolz bin ich auf die sanierten Wohnungen. Mir fällt das immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, Anja, mir fällt das immer auf, wie der Wandel ist, wenn ich alte Fotos sehe. Berlin in den, gar nicht mal zu DDR-Zeiten, aber Berlin in den 90er Jahren, Lichtenberg in den 90er Jahren. Diese asphaltdunkel, anthrazitfarbenen Fassaden. Da denkt man nicht mehr so dran, aber dass die, dass heute ein ganz heller, freundlicher Bezirk ist, dass wir sanierte Grünanlagen haben, dass die Parks funktionieren, dass wir Kinderspielplätze, wir sind der Bezirk mit den meisten Kinderspielplätzen pro Einwohner in Berlin. Das nimmt man so selbstverständlich hin, aber das musste organisiert werden, das musste durchgesetzt werden an der Stelle auch. Darauf bin ich ein bisschen stolz, ja, das gebe ich zu, das ist das Ergebnis von Arbeit von vielen, ja, und natürlich ist mir klar, dass da noch eine Menge zu tun ist. Deswegen denke ich, treten wir auch wieder an, weil wir denken, dass dieser Bezirk, diese Stadt sich weiter zum Guten verändern muss und dass das jemand tun muss. Aber wenn wir zurückblicken, dann hat Lichtenberg einen unglaublich tollen Weg hinter sich.
Ich bin noch nicht ganz so lange in Lichtenberg zu Hause wie du, aber das stimmt, wenn man sich so Vorher-Nachher-Bilder anguckt, dann hat sich da wahnsinnig was getan. Wobei, jetzt hast du gerade die Entwicklung der Schulplatzsituation der Schulen angesprochen. Da sind wir ja tatsächlich noch wirklich nicht am Ziel. Also auf der einen Seite ist es sehr schön, dass so viele Menschen nach Lichtenberg kommen. Auf der anderen Seite setzt uns das, wie du sagst, das unter einen ganz schönen Druck. Und da wissen wir alle, sind wir auch alle dran, die Schulbauoffensive hier so schnell wie möglich wirklich auch umzusetzen und die Situation auf eine gute Bahn zu bringen. Das geht alles nicht von heute auf morgen und da haben wir alle dasselbe Ziel. Also gerade im Grundschulbereich wollen wir alle, dass alle Kinder, das hattest du am Anfang mal irgendwann oder zwischendurch mal irgendwann gesagt, ganz egal, welche Herkunft, woher sie kommen, wie die Eltern aufgestellt sind sozusagen. Wir wollen alle, dass alle einen guten Zugang von Anfang an haben und Chancengleichheit und kurze Beine, kurze Wege ist ja gerade auch im Grundschulbereich ein wichtiges Thema. Und da müssen wir alle am Ball bleiben und uns alle einsetzen. Weil, also das ist so ein Punkt, wo, glaube ich, schon noch vieles zu tun ist, bis man da sagen kann, wir sind am Ziel. Wahrscheinlich, das ist man auch nie, weil die Entwicklung geht ja nur weiter. Also gerade wenn man über Schulsanierung redet, das ist ja nicht mit einem Sanierungsdurchgang sozusagen dauerhaft getan. Und man muss dafür sorgen, dass an dieser Stelle tatsächlich die bestmöglichen Bedingungen hier vorhanden sind. Aber da sind wir ja dran.
Vor Wachstum, Anja, vor Wachstum habe ich auch keine Angst. Also es gibt ja Leute, die dann sagen, ach, was wollen die alle hier und wir genügen uns selbst. Man muss schon sagen, dass Berlin in den letzten Jahren so gewachsen ist, hat uns auch in die Lage versetzt, überhaupt zu investieren. Also wir hatten in den 90er Jahren eine Arbeitslosigkeit von über 20% in Berlin. Und wir hatten jetzt vor Corona, glaube ich, um die 6 oder 7% Arbeitslosigkeit noch in Lichtenberg und auch Berlin, weil wir waren etwas besser als der Berliner Durchschnitt. Aber die Arbeitslosigkeit ist mehr als halbiert worden. Das ist kein Zufall, sondern auch dieses Wirtschaftswachstum, diese Arbeitsplätze, dafür muss man arbeiten. Und sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse sind ganz, ganz wichtig. Also wir reden ja mal über die Leistung des Staates, aber vor allem geht es darum, dass die Menschen ordentliche Arbeit haben und dass diese ordentliche Arbeit auch gut bezahlt wird. Und dass wir die Voraussetzungen schaffen, dass es gute Arbeit gibt. Und dafür brauchen wir unter anderem auch das Wachstum. Und Berlin ist immer gewachsen, wenn wir die Geschichte der Stadt anschauen, die ist über Jahrhunderte immer, immer gewachsen. Und du stehst letztendlich als Politiker vor der Frage, nimmst du dieses Wachstum ungesteuert hin und sagst, das geschieht halt, obwohl ich das gar nicht so sehr will oder nicht begrüße, oder entscheidest dich, das zu steuern. Und ich bin immer dafür, solche Entwicklungen bewusst zu steuern. um auch Defizite dann vermeiden zu können, damit du weißt, was passiert, damit du das entsprechend einplanen kannst. Dann gehört aber ein Bekenntnis dazu, dass du das Wachstum auch willst. Und also, wenn ich auf politische Konkurrenz schaue, die dann immer sagt, nee, wir wollen eigentlich nicht, dass es Zuwanderung in diese Stadt gibt, ja, kann man sagen, dann ist es bestimmt an einigen Stellen ruhiger. Aber dann muss man auch sagen, was das für Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse hat, was das für Auswirkungen auf die Einkommensverhältnisse der Menschen hat, nämlich keine guten. Und das will ich nicht.
Genau, Wachstum heißt ja auch, dass etwas attraktiv ist, deswegen kommen Menschen. Und genau, mein Plädoyer ist auch immer, wir müssen gestalten und wir gerade für unsere Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten geht es darum, sozial gerecht auch zu gestalten und Teilhabe, eine breite Teilhabe zu ermöglichen. Ein Thema dazu, was ja auch schon lange deins war sozusagen immer, ist die Frage des bezahlbaren Wohnraums. Also wie schaffen wir es, Bürgerinnen und Bürger davor zu schützen, dass sie durch überhöhte Wohnkosten verdrängt werden oder gar nicht in bestimmte Bereiche ziehen können? Es ist ja auch aktuell auf Landes- und auf Bundesebene ein wichtiges Thema und hat dich eben auch als Stadtentwicklungssenator bereits ja schon beschäftigt. Wie bist du als Senator, als du dieses Ressort innehattest, mit dem Problem umgegangen, das Thema bezahlbarer Wohnraum und welche Lösungsmöglichkeiten siehst du aktuell?
Das ist ein Dreiklang. Bauen, kaufen, deckeln. Um das Bauen kommen wir nicht herum. Das hat mich als Stadtentwicklungssenator bewegt. Das hat mich auch als Baustadtrat und Bürgermeister von Lichtenberg bewegt. Wenn die Stadt wächst, dann werden wir diese Entwicklung der Preise nur im Zaum halten können, wenn wir auch bauen, wenn wir neue Wohnungen entstehen lassen. Also Mietentwicklung deckeln, begrenzen, halte ich für ganz, ganz wichtig. Und selbst wenn wir jetzt mit dem Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht gescheitert sind, heißt das ja nicht, dass wir das Ziel aufgeben, diese Mietentwicklung zu deckeln, der Spekulation den Boden zu entziehen. Also dann muss es auf Bundesebene eben entsprechende gesetzliche Regelungen geben, damit wir damit Erfolg haben. Aber klar ist, mit Deckeln schaffst du natürlich keinen neuen Wohnraum. Um das Bauen wirst du nicht herumkommen. Und ich glaube, dass das muss dann vor Ort immer ausgefochten werden. Theoretisch stimmt mir natürlich hier an der Stelle jeder zu. Wenn es dann praktisch um den konkreten Ort des Bauens geht, geht der Streit immer los, weil möglichst nicht in meinem Hinterhof. Aber das ist nur allzu menschlich. Nur Wohnungsbau, den man nicht sieht, den gibt es nicht. Und ich glaube, wir müssen uns auch verständigen, was den neben der sozialen Frage, was den ökologischen Wandel betrifft. Es gibt ja bei Bauvorhaben immer das Bedürfnis, baut möglichst flach, unauffällig und mit großen Grünanteilen. Das ist aber problematisch, weil wir auf diese Art und Weise enorm viel Fläche verbrauchen. Und wenn wir wollen, dass Berlin eine grüne Stadt bleibt, dann bin ich überzeugt, müssen wir an den Orten, an denen wir bauen, auch durchaus größer bauen und dichter bauen, weil wir auf diese Art und Weise Fläche sparen. Wir dürfen Berlin nicht zersiedeln. Und wenn wir das Mengenproblem lösen wollen und uns fehlen 200.000 Wohnungen in den nächsten Jahren, um mal zu sagen, von welcher Größenordnung reden wir, kann ich mal, also normales Wachstum und Kinder kriegen und ausziehen, dann fehlen 200.000 Wohnungen, die wir bauen müssen. Das passiert nicht unauffällig und das können wir nicht mit flachen Zweigeschossern und Dreigeschossern hinbekommen, weil wir dann zu viel Fläche verbrauchen. Und ich glaube, diese Diskussion müssen wir schon noch miteinander führen. Und ich bin auch jemand, der sagt, preiswertes Wohnen bedeutet dann an bestimmter Stelle auch Standardisierung. Auch das ist wieder umstritten. Aber wenn du zu vernünftigen Mietpreisen, bezahlbaren Mietpreisen kommen möchtest, dann musst du auch die Baukosten entsprechend gestalten. Also die Ökologie wird uns zwingen, an dieser Stelle konzentrierter zu bauen. Und auch die soziale Frage, die Bezahlbarkeit wird uns zwingen. Und das ist kein Widerspruch. Weil ich höre jetzt Menschen, die zuhören, aufheulen und sagen, oh, geht denn das? Denken Sie mal bitte drüber nach. Die beliebtesten Wohnorte in der Stadt sind Friedrichshain, Kreuzberg, Schöneberg, Pankow, Prenzlauer Berg. Das sind alles Wohngebiete, die so dicht gebaut sind, die ganz dicht gebaut sind, wie wir sie heute nach unserer heutigen Bauordnung gar nicht mehr genehmigen dürften. Dichte und Qualität schließen sich nicht aus. Das muss jetzt nicht immer, also Grünflächen sind schön, unbestritten, ne? Aber ich glaube, dass dieses Prinzip, möglichst viel Fläche zu verbrauchen und flach zu bauen, auf Dauer nicht durchzuhalten ist. So, und der dritte Punkt ist das Kaufen. Wir müssen uns entschließen, also wir haben niedrige Zinsen im Moment, weltweit niedrige Zinsen, und das bedeutet, dass wenn man Kapital auf der Bank nicht vermehren kann, dass viel spekulatives Kapital in Betongeld angelegt wird. Und dass unabhängig von der Steigerung des Wohnwertes die Preise einfach steigen, weil Spekulanten versuchen, Wohnraum aufzukaufen und auf diese Art und Weise ihr Geld zu erhalten und zu vermehren. Und dieser Spekulation müssen wir den Boden entziehen. Also wer ordentlich arbeitet und Werte schafft, soll ruhig damit auch Geld verdienen. Das ist diese Leistungsgesellschaft. Das mag schon sein, da bekenne ich mich auch dazu. Aber Geld ohne Leistung, einfach durch Spekulation, dem müssen wir den Boden entziehen. Und viele oder ein ganz großer Teil der Mietpreissteigerung, die wir in den letzten Jahren in Berlin gesehen haben, sind spekulativ getrieben. Und ich bin überzeugt, dass wir heute handeln müssen. Wenn wir uns andere große Städte anschauen, London, Paris, München beispielsweise, dann Frankfurt, dann sehen wir, dass dort in den Innenstädten innerhalb des S-Bahn-Rings nur noch wenige Menschen leben können. Und dass auch solche Standorte wie Lichtenberg mit unmittelbarer Nähe zur Mitte der Stadt kaum noch zu bezahlen sind. Da Menschen mit normalem Einkommen zu finden, ist in diesen Städten ganz schwer. In München ist es ganz normal, in Augsburg zu wohnen und dann eine Stunde, anderthalb Stunden einfach in die Stadt hinein zu pendeln. Das ist in Berlin zum Glück noch anders. Aber wenn wir wollen, dass das in Berlin so bleibt, dass es die Berliner Qualität ist, dass man auch mit normalem Einkommen in der Stadt leben kann, dann müssen wir das heute regeln. In 10 Jahren ist es zu spät. Und das heißt, wir müssen heute bezahlbaren Wohnraum neu bauen. Wir müssen heute die Mieten deckeln. Wir müssen heute den Spekulanten die Grundlage ihres Handelns entziehen. Deswegen haben wir nicht mehr viel Zeit.
Handlungsbedarf ist da, absolut. Und ich gehe absolut mit. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat ja nicht gesagt, dass Mietendeckel falsch inhaltlich, sondern hat nur die Frage gestellt, sozusagen, wer verantwortlich ist. So, das heißt, an dieser Stelle gehe ich völlig mit, dass wir uns jetzt umso mehr, und das würde ich im Bundestag eben auch sehr gerne tun, dass wir uns im Bundestag dafür einsetzen, dass wir hier auf Bundesebene einen wirksamen Schutz eben vor überteuerten Mieten und Verdrängungen schaffen und gewährleisten, weil das ist bei meiner Ansicht nach wirklich ein wichtiger Teil der sozialen Frage, weil es nicht sein kann, dass da große Teile der Bevölkerung aus bestimmten Bereichen verdrängt werden. Stimmt, weil ich habe eine ganze Weile in London im Zuge meiner Doktorarbeit in Archiven verbracht und habe da auch gesehen, dass sich da auch eigentlich, sag mal so, die Mittelschicht oder auch Leute, die gutes Einkommen hatten, die hatten keine Chance, irgendwie in Sichtweite der Innenstadt zu wohnen. Das ist ja schon ganz lange da so, dass das gar nicht zum Wohnen mehr, gar nicht mehr gangbar ist. So. Und genau, wenn wir das nicht wollen, und das, denke ich, wollen wir alle nicht, dann müssen wir da wirklich tätig werden. Und das heißt jetzt eben nicht, dass man sagt, okay, da gibt es jetzt dieses Urteil und deswegen hören wir jetzt auf, darum zu kämpfen. Nein, ganz im Gegenteil. Sondern da muss man jetzt gucken, auf welcher Ebene man sich einsetzt und muss eben eine Bundesregelung schaffen. Das sehe ich auch so, genau. Na, und da geht es sowohl um Mieten, aber eben auch um diese gemeinwohlorientierte Boden- und Baulandpolitik, die du angesprochen hast. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, auch sozialer Wohnungsbau, der an der Stelle nochmal forciert werden muss, damit Wohnen eben keine Frage des Einkommens nur ist, also die Frage, ob ich gut wohnen kann. Genau, ja, wichtiges Thema, was uns alle umtreibt, aber eben ja für dich in breiten oder langen Phasen so deiner politischen Tätigkeit ein zentrales Thema war. Was sind denn so darüber hinaus im Bereich der Stadtentwicklung aus deiner Sicht so besondere Anforderungen an eine moderne Metropole wie Berlin? Gibt es da noch andere Dinge, die du so, wenn du so in die Zukunft guckst, wo du denkst, daran entscheidet sich sozusagen, ob Berlin sozusagen den Sprung in die moderne, also zu der wirklich modernen Metropole mitgeht?
Mobilität. Ganz entscheidende Frage in Verbindung mit mit Wohnungsbau. Berlin kann nicht mehr übers Auto wachsen. Ich bin ein Verfechter eines Mobilitätsmixes. Das heißt, wir werden auf das Auto nicht verzichten können, und auch Gewerbegebiete in der Stadt kann man nicht mit der Straßenbahn erschließen. Das heißt also, Wirtschaftsverkehr wird weiter stattfinden und der muss auch gewährleistet sein. Aber klar ist andererseits eben auch, dass diese Entwicklung, Berlin über das Auto oder neue Wohngebiete über das Auto zu erschließen, mit fossilen Brennstoffen, das ist ans Ende gekommen und wir müssen diesen ökologischen Wandel hinbekommen. Ich glaube, das ist die Herausforderung an unsere Generation, weil wir auch dort zeitlich unter Druck stehen. Und eine Antwort ist Ausbau des Radverkehrs, das will ich überhaupt nicht bestreiten, aber in einer so großen Stadt, wie, also ich kriege dann immer die Beispiele genannt, wie es in Münster ist und wie es in Amsterdam ist. Und so, Münster hat 70.000 oder 80.000 Einwohner, das ist ein Drittel eines Berliner Bezirkes und Amsterdam ist so groß wie drei Berliner Bezirke. Das heißt, diese Beispiele, und Kopenhagen, ne? Also diese Beispiele sind interessant, aber wir müssen ja eine Lösung finden für unsere Stadt. Und da ist der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs für mich eine ganz entscheidende Frage. Wir müssen den ÖPNV so ausbauen, dass die neuen Wohngebiete, die entstehen, von Anfang an öffentlich angeschlossen sind. Da gibt es ein gutes Beispiel, das Stadtgebiet Aspern in Wien. Habe ich mir in Wien angeschaut, ein neuer Stadtteil entsteht und als erstes ist der öffentliche Personennahverkehr da. Nicht 8 oder 10 Jahre später, wie das noch allzu oft in Berlin der Fall ist. Und diese Herausforderung müssen wir bestehen. Und ich glaube, dafür müssen wir auch Bundesmittel einsetzen. Ich bekenne hier auch offen, ich bin kein Gegner der A100, weil ich weiß, dass die A100 an vielen Stellen eben auch Wohngebiete entlastet, vom Individualverkehr entlastet. Aber dass wir weiter öffentliche Bundesmittel in den Ausbau von Autobahnen stecken und nicht in den Ausbau des ÖPNV geht auch nicht. Diese Mittel, diese Hunderte von Millionen Euro, die dort ausgegeben werden, müssen wir in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs stecken. Diese Mobilitätsfrage ist eine ganz entscheidende und Menschen verzichten eben erst auf individuelle Mobilität, auf das Auto, wenn sie die entsprechenden Angebote bekommen. Ich bin dann Gegner von Verboten oder von Zwängen. Ich glaube, wir müssen das über das Angebot, über das verbesserte Angebot regeln und da bleibt Rot-Rot-Grün hier in Berlin hinter den Erwartungen zurück. Auch die grüne Seite bleibt hinter den Erwartungen an der Stelle zurück. Ich glaube, da müssen wir mehr Tempo reinbekommen, auch was den Ausbau beispielsweise von U-Bahn-Linien betrifft. Da kann man eine ganze Menge in der Stadt machen und auch diese Herausforderung müssen wir uns stellen. Also diese Mobilität und bezahlbares Wohnen, das gehört für mich zusammen.
Genau. A100, okay, die würde ja durch Lichtenberg durchgehen und da auch einiges ganz schön verändern, strukturell. Siehst du das tatsächlich, also siehst du da, also aus Lichtenberger Sicht, das, was du als Entlastung genannt hast, sagen stärker als das, was das an Belastung bedeuten würde?
Wenn ich alleine auf die Zahl der betroffenen Menschen schaue, dann ja. Wer sagt, er will keine Verlängerung oder jetzt gar einen Rückbau der 100, wie die Grünen das sagen, der sagt auch klar, dass die eben die Gewerbegebiete hier im Nordosten der Stadt nicht mehr angeschlossen sind. Und dass wir dann auch keine entsprechende Anbindung, wenn wir die TVO beispielsweise nicht bauen, keine Anbindung an den Flughafen BER bekommen. Und der Wirtschaftsverkehr dann eben an uns vorbeifließt. Und das ist für die Arbeitsplätze hier an der Stelle nicht gut. Und andererseits muss man einfach sagen, wir sehen das, wenn wir im Sommer die A100 saniert wird, im Westteil der Stadt, dann fließt nämlich der ganze Individualverkehr durch die Wohngebiete. Und dann kriege ich eine ganze Menge Protestbriefe an der Stelle von Leuten, die plötzlich Verkehrsbeanspruchungen haben, weil der Verkehr nicht mehr von der Autobahn aufgenommen wird. Und dann stellt man fest, wenn wir tatsächlich wollen, dass wir die Innenstadt vom Autoverkehr entlasten, dann müssen wir eine Alternative schaffen, eine Umfahrung schaffen. Aber die Diskussion, glaube ich, also die 100 wird jetzt im 16. Bauabschnitt, glaube im nächsten oder übernächsten Jahr soweit fertiggestellt. Und dann steht, wie gesagt, bei der Priorität bei mir ganz vorne dran der öffentliche Personennahverkehr. Das ist, glaube ich, der Schwerpunkt, auf den wir uns konzentrieren müssen. Ein Rückbau der 100 ist für mich kein Schwerpunkt.
Okay, der Rückbau. Genau, also bei mir wäre auch der Schwerpunkt tatsächlich auf den ÖPNV zu legen, weil du hast ja recht, also man kann den Leuten nicht sagen, ihr sollt auf den Individualverkehr verzichten und gleichzeitig ihnen aber nicht sagen, wie sie denn dann mobil sein sollen. Du hast jetzt gerade ja. U-Bahn gesagt, also die U-Bahn wäre deine Priorität, was den ÖPNV angeht?
Ach, da wo es einfach sinnvoll ist. Also ich bin sehr für U-Bahn-Verlängerung an diesen Stellen, an denen das wirklich Sinn macht. Also beispielsweise den neuen Flughafen an die U7, an Rodo, an die Verlängerung anzubinden, das halte ich für sinnvoll. Ich halte auch die Fortführung ins Märkische Viertel für sinnvoll. Aber vor allem müssen wir auch mit dem Ausbau der Straßenbahn vorankommen, weil wir dort dann, weil wir einfach dann für viel weniger Geld und viel schneller neue Wohngebiete anbinden können. Da gibt es also an verschiedenen Stellen eine ganze Menge zu tun. Unser bisheriges Tempo des Ausbaus des öffentlichen Personennahverkehrs ist einfach zu langsam.
Und das würde sicherlich auch dann den Schleichverkehr, in den Individualverkehr durch die Wohngebiete sozusagen wiederum entlasten, was du ja gerade gesagt hast, was dringend nötig ist, weil an dieser Stelle ja tatsächlich die Frage ist, wie kommen Leute wirklich effektiv und auch sozial verträglich und bezahlbar von A nach B, wo für mich nochmal die Frage wäre, wie man auch da die Frage der sozialen Gerechtigkeit einzieht. Also was kostet so ein Ticket? Also 365 € Ticket oder machen wir die Tickets für noch weitere Bevölkerungsgruppen kostenfrei? Was wäre da so dein Ansatz, damit man wirklich gewährleistet, dass Pendeln auch sozial verträglich passieren kann?
Kostenfrei ist ein schöner Traum, das glaube ich nicht, weil der ÖPNV auch Geld kostet und wir neue, moderne Fahrzeuge brauchen und das auch alles unterhalten müssen. Also ohne Geld wird es nicht funktionieren. Aber das 365 € Ticket, das hat meine ganze Sympathie. Und vor der Pandemie haben wir immer gesagt, naja, haben wir denn überhaupt die Ressourcen? Dann fahren ja alle mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Und dann müssten wir erstmal ordentlich ausbauen, damit diese Menge von Menschen überhaupt bewältigt werden kann. Und wenn wir uns richtig erinnern, waren damals die Straßenbahnen, also damals vor 16 Monaten, waren die Straßenbahnen auch ganz schön voll und die S-Bahn und die U-Bahn waren sehr, sehr voll. Das ist jetzt anders. Ich hatte gerade in der vergangenen Woche ein Gespräch mit der BVG-Chefin, mit Frau Kreinkamp, die sagte, die Auslastung der BVG liegt jetzt bei 50%. Obwohl die Mobilität überall noch zunimmt, liegt die Auslastung des ÖPNV bei 50%. Das ist fatal. Und wenn wir wollen, dass da die Auslastung wächst, müssen wir Signale senden. Und das 365-Euro-Ticket scheint für mich ein ganz wichtiges Signal zu sein, dort an dieser Stelle voranzukommen. Und den Menschen auch zu signalisieren, wir wollen, dass ihr den öffentlichen Personennahverkehr nutzt und wir fördern das auch finanziell. Und das ist dann auch ein Argument, auf das Auto zu verzichten. Ich will dir ein Beispiel erzählen, wo ich mit der grünen Verkehrssenatorin im Streit bin. Die sagt, dass wir die Parkgebühren in der Mitte der Stadt dramatisch erhöhen müssen, damit wir durch diese dramatische Erhöhung die Menschen zwingen, vom Auto aufs Auto zu verzichten und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Und diskutiert dort über eine Vervierfachung, Verfünffachung der Parkgebühren in der Mitte der Stadt. Ich bin aber verantwortlich für tausende Schichtarbeiter bei der Polizei beispielsweise, die in Mitte in der Kruppstraße arbeiten, die im Schichtbetrieb arbeiten und die nachts um eins, um zwei Feierabend haben. Und nachts um eins, um zwei stehen die öffentlichen Verkehrsmittel in dem Maße nicht zur Verfügung. Und wir zahlen den Polizisten auch nicht so viel Gehalt, dass sie sich in der Mitte der Stadt Wohnung leisten können, sondern die wohnen am Rande der Stadt. Und denen dann kein Angebot zu machen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln schnell angemessen nach Hause zu kommen oder nachts von ihren Wohnorten zum Dienstantritt in die Mitte der Stadt zu kommen, ihnen aber zu sagen, ihr müsst das Vier- und Fünffache künftig für die Parkgebühren zahlen, löst dann nicht das Problem. Ich könnte das Beispiel auch aufführen für die Pflegerinnen und Pfleger in der Charité in der Mitte der Stadt. Also wenn du die Parkgebühren um das Vier- und Fünffache erhöhst, können die Ärzte sich das weiter leisten. Für die Chefärzte ist das kein Problem fürs grüne Gewissen. Für die Pflegerinnen und Pfleger, die gerade in der Pandemie eine unglaubliche Leistung erbracht haben, für die wir dann auf den Balkonen standen, um zu klatschen, die aber nicht das Gehalt bekommen, um auf diese Art und Weise dann tatsächlich auch eine solche Erhöhung der Gebühren auch bezahlen zu können. Für die wird das schwierig. Und deswegen müssen wir einfach aufpassen, dass dieser notwendige ökologische Wandel, zu dem ich mich ganz ausdrücklich bekenne, dass der nicht die soziale Trennung vertieft, sondern dieser ökologische Wandel muss mit einer sozialen Verträglichkeit einhergehen. Wir müssen aufpassen, dass diejenigen, die es bezahlen, dann auch die entsprechend breiten Schultern haben, es bezahlen zu können. Und dass es nicht wieder dazu führt, dass die Menschen mit geringerem Einkommen dann auch noch vom öffentlichen Personennahverkehr ausgeschlossen sind, weil er nicht in ihre Wohngebiete fährt oder weil er nicht an den Rand der Stadt fährt. Und dass wir ihnen dann auch noch den Individualverkehr unterbinden, weil sie es nicht bezahlen können. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Man, das sagt sich immer so leicht, wir müssen die Parkgebühren erhöhen und den ökologischen Wandel herbeiführen. Vor allem muss es sozial verträglich sein. Wir müssen ja die Menschen mitnehmen. Wir dürfen die soziale Spaltung in der Stadt nicht vertiefen. Also der ökologische Wandel und der soziale Ausgleich müssen immer miteinander gedacht werden. So, und da sagt meine grüne Verkehrssenatorin, das ist die Aufgabe der Sozialsenatorin, nicht ihre Aufgabe. Sie rettet die Welt. Und da sage ich, das ist FDP mit Fahrrad.
Und das zeigt, wie wichtig das ist, dass wir jetzt ganz schnell, hast du ja gerade auch schon gesagt, der Handlungsbedarf, ganz schnell dafür sorgen müssen, durch einen Ausbau des ÖPNV, durch vernünftige Preise, durch eine Erhöhung von Taktzeiten, durch mehr Linien und mehr Fahrzeuge. Wir müssen dafür sorgen, dass man sozusagen, ob ich mein ökologisches Gewissen, ob ich dem nachkommen kann, dass das eben nicht darauf ankommen darf, wie viel ich verdiene, sondern dass wir tatsächlich im Zuge der sozialen Gerechtigkeit dafür sorgen, dass Menschen sich das auch leisten können. Da gebe ich dir völlig recht. Und man muss diesen Übergang gestalten. Also wir haben gerade mal davon geredet, dass man, wenn man Entwicklung und Wandel und Wachstum will, dass man Übergänge gestalten muss. Und hier muss man eben dafür sorgen, dass Dinge so passieren, dass, wenn ich Dinge abfordere von Menschen, dass die Alternative sozusagen dann auch sozial gerecht gestaltet ist und da ist. So, ich kann natürlich nicht sagen, dann hast du Pech gehabt, dann kannst du halt nicht zur Arbeit kommen, wenn du es dir nicht leisten kannst, völlig klar. So, aber das heißt, man muss man da halt auch dafür sorgen, dass für die Übergangszeit man Regelungen trifft, aber man umso schneller und umso mehr dazu beiträgt, dass Dinge ökologisch bewusst und sozial gerecht tatsächlich auch wirklich auf die Bahn gebracht werden. Und da hilft überhaupt nichts, wenn man sich Verantwortung hin und her schiebt. Keine Frage. Da sind wir jetzt alle miteinander gefragt, diese Dinge hinzukriegen. Na, und die Sorge um die Mitarbeiter, die gegebenenfalls dann ihre Grenzen kommen, kann ich schon nachvollziehen. Also da muss man da sicherlich, natürlich muss man da Regelungen treffen, aber muss eben, wenn man zukunftsorientiert agieren will, muss man auch da wieder den Kompass haben und wissen, wo man hin will. Und das ist tatsächlich, also auf Dauer Individualverkehr aus der Stadt rauszuziehen eher, ich glaube, das wollen wir ja schon auch alle. Die Frage ist nur, was man sozusagen, wie weit man gekommen sein muss, damit das gangbar ist. Und da müssen wir Prozesse beschleunigen oder auf die Bahn bringen.
Alles soll besser werden, aber nichts darf sich ändern, das geht nicht. Nee, genau. Wir können nicht sagen, alles bleibt, wie es ist. Natürlich muss dieser Wandel herbeigeführt werden, er muss gesteuert werden. Aber eben nicht über Zwang und mit Schulterzucken über die sozialen Auswirkungen, sondern die sozialen Auswirkungen müssen von uns dann mitgedacht werden und auch entsprechend abgefedert werden. Wir brauchen den Zusammenhalt in unserer Stadt. Das macht das, was unsere Gesellschaft stark macht, im Unterschied zu Gesellschaften in Amerika oder in Russland, ist der soziale Zusammenhalt, dass das soziale Netz, das wir in Deutschland haben, eben ein sehr dicht gewobenes Netz ist im internationalen Vergleich. Das macht die Stärke unserer Gesellschaft aus, dass wir in der Breite eine gute Bildung haben, dass wir in der Breite gute Löhne haben, dass wir in der Breite eine soziale Absicherung haben, dass wir in der Breite eine gute Gesundheitsversorgung haben. Und ich beobachte mit Sorge, dass dieser Zusammenhalt immer weiter auseinandergetrieben wird. Oder nicht als wichtig genug angesehen wird, weil die Menschen, die dann betroffen sind, sich womöglich nicht artikulieren. Die finden dann nicht im Feuilleton des Tagesspiegels statt und dem Leitmedium unserer Hauptstadt, weil sie dort keinen Zugang haben. Sie gibt es aber trotzdem in unserer Stadt. Und das sind viele außerhalb des S-Bahn-Rings, wohnen ganz, ganz viele, wohnen die meisten Berlinerinnen und Berliner. Und für die muss mitgedacht werden, auch wenn sie in der politischen Diskussion nicht so stattfinden. Und dieses Thema zu verkörpern, diesen Menschen eine Stimme zu geben, das ist die Aufgabe der Sozialdemokratie.
Absolut, da gebe ich dir absolut recht, genau. Ja. Genau, die sich selber eine Stimme geben können, also für die kann man auch, natürlich streitet man auch, wenn sie, aber trotzdem ist dazu. Genau, aber trotzdem ist es mindestens so wichtiger, denen eine Stimme zu geben, die das nicht selber tun können, aus welchen Gründen auch immer. Ich würde gerne so ein bisschen den Blick jetzt mal zu einem anderen Themenkomplex nochmal wenden. Und zwar seit Dezember 2016 bist du ja nur Senator für Inneres. Und auf deiner Homepage schreibst du, dass es dir in diesem Amt wichtig ist, setzt ein Zitat, die richtige Balance zwischen dem Bedürfnis nach mehr Sicherheit und dem Erhalt unserer Bürgerrechte zu finden. Kannst du da nochmal ein bisschen sagen, was du damit genau meinst? Und vielleicht hast du ja ein, zwei konkrete Beispiele, an denen du das nochmal verdeutlichen kannst.
Naja, der Erhalt der Bürgerrechte ist ein Thema, was mich auch umtreibt. Jetzt gerade vor dem Hintergrund von Corona gab es ja Vorwürfe, wir hätten Demonstrationsfreiheiten eingeschränkt oder Meinungsfreiheiten eingeschränkt. Nein, die Meinungsfreiheit war an keiner Stelle eingeschränkt. Und ich muss natürlich immer eine Abwägung treffen bei Demonstrationen hier in der Stadt, bei Genehmigungen für Demonstrationen oder beziehungsweise bei Verboten von Demonstrationen, gerade vor dem Hintergrund der Pandemie zwischen Artikel 2 Grundgesetz, also dem Recht auf körperliche Unversehrtheit und dem Artikel 8 des Grundgesetzes Versammlungsfreiheit. Das muss man gegeneinander abwägen. Und wir entscheiden hier immer zugunsten der Meinungsfreiheit, so muss man das einfach sagen. Und dann gibt es Beispiele für gewalttätige Demonstrationen. G20 in Hamburg beispielsweise. Haben wir alle noch in Erinnerung, was das war. Und die CDU hat danach sofort gefordert, wir müssen die Demonstrationsrechte einschränken. Man müsste sowas verbieten. Und da sage ich, nein, Demokratie muss attraktiv sein. Wir hatten bei G20 in Hamburg 8.000 bis 9.000 furchtbar gewalttätige Demonstranten. Und gegen die muss mit der Härte des Staates vorgegangen werden. Wir hatten aber auch 30.000 friedliche Demonstrierende. Und denen können wir doch nicht auch die Bürgerrechte einschränken, weil es Gewalttäter gibt. Und deshalb haben wir in dieser Legislaturperiode hier in Berlin ein Versammlungsfreiheitsgesetz beschlossen und gesagt, wir wollen, dass Demokratie attraktiv ist. Dass die Menschen ihre demokratischen Rechte wahrnehmen können, dass sie ihre Meinungsfreiheit auch kundtun können. Und dass wir auf diese Art und Weise auch als Demokratie Angebote an die Menschen bringen und nicht mit Verboten und Einschränkungen agieren. Und Aufgabe der Polizei, meine Aufgabe als Innensenator ist es, diese Bürgerrechte dann auch zu garantieren, möglich zu machen, dass Proteste in Hör- und Sichtweite möglich sind, dass aber Demonstrationen auch stattfinden können, ich sag mal, bis zur Grenze der Widerlichkeit, was die Meinung betrifft, die dort auf die Straße getragen werden, die aber von der Meinungsfreiheit letztendlich abgedeckt werden. Ich habe da mal was gesagt, das Grundgesetz gilt auch für Arschlöcher. Das stimmt. Und die Polizei muss es gewährleisten.
Ich erinnere mich noch an diese Aussage von dir, da ging es tatsächlich um rechtsextremistische Aufmärsche, Neonazis, die Meinungsfreiheit auch gewährt bekommen haben, wo man sich die Frage stellen kann, ob man das hören möchte. Nein, möchten wir alle nicht. So, aber da ist es genau diese Abwägung, von der du jetzt geredet hast. Ja, die Demokratie muss attraktiv werden, genau. Und dafür müssen wir alle streiten. Also wir müssen alle dafür sorgen, dass der Kampf um unsere demokratischen Rechte, dass der attraktiv ist und dass wir denen, die das bekämpfen wollen, dass wir denen sozusagen das Wasser abgraben, dadurch, dass wir sie immer wieder stellen, dass wir ihnen sozusagen unsere Werte entgegenhalten und dass wir auch sagen, wo unsere No-Gos sind an dieser Stelle. Also die wehrhafte Demokratie ist was. Es gibt ja diesen Spruch, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Das wollen wir alle nicht, sondern wir müssen uns alle dafür einsetzen. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es manchmal eine sehr schwere Entscheidung ist und man Dinge einfach, du hast gesagt, bis zur Widerlichkeit, dass man es eigentlich nicht möchte, aber ja, das ist.
Ich habe da so als Maßgabe, es gibt da diesen Spruch von Voltaire, mein Herr, ich verabscheue Ihre Meinung auf das Schärfste, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie frei äußern können. Das ist die demokratische Maßgabe. Und der müssen wir auch folgen. Aber an der Stelle, an der es dann darum geht, die Demokratie abzuschaffen, müssen wir auch zeigen, dass wir wehrhaft sind. Und also die Feinde der Demokratie, die Feinde des Grundgesetzes müssen auch als solche benannt werden.
So ist das. Genau, das tun wir alle miteinander und da gibt's ja auch immer, es gab ja immer wieder dann Gegendemonstrationen, wir sind mehr und wir sind laut, ist ja immer die Devise und wir zeigen euch, dass ihr nicht die Hoheit hier über die Meinung in unserem Land habt, genau. Genau, lass uns doch zum Abschluss jetzt mal einen Blick in die Zukunft wagen, so in die Zeit nach den Wahlen im September. Wir gehen jetzt mal davon aus, du bist erfolgreich ins Abgeordnetenhaus gewählt worden und wenn du die total freie Wahl hättest, welches Projekt, welches Herzensthema würdest du als erstes angehen?
Naja, also zunächst mal muss man die Wahlen erstmal gewinnen. Ein ganz wichtiges Thema, also erstmal würde ich dir vertrauen, Anja, dass du im Bundestag als Bundestagsabgeordnete die rechtlichen Voraussetzungen schaffst, Mieten zu begrenzen. Ich glaube, dass also das bezahlbare Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Und das muss jetzt im Bundestag geregelt werden. Und diese Richtungsentscheidung, die steht einfach an. Ich sehe das immer so mit Sorge, wenn ich die Stimmen der CDU sehe und frage mich, wissen eigentlich all diese Menschen, dass das keine Stimmen für die Mieterinteressen sind? Das müssen wir schon herausarbeiten. Wer steht eigentlich für welche Interessen ein? Und deswegen, also was die Bundestagswahl betrifft, Anja, da hoffe ich eher auf die Sozialdemokratie und dich an der Stelle, das umzusetzen. Hier in Berlin gibt es einfach eine Vielzahl von Aufgaben. Bezahlbares Wohnen hier in Berlin, Mobilität, ich habe die Themen schon angesprochen. Eigentlich sind das alles dicke Bretter. Und das ist ja die, ich habe mal angefangen, Politik zu machen und hatte dann konkrete Pläne für Kommunalpolitik in Lichtenberg. Und dann stellst du fest, naja, den Spielplatz hat man relativ schnell gebaut. Und die Bäume, die man pflanzen will, sind relativ schnell gepflanzt. Die wirklich entscheidenden Themen sind die dicken Bretter, die gebohrt werden müssen, um die Interessen der Menschen dann auch durchzusetzen. Und dort haben wir uns ganz klar auf den Weg gemacht. Und das sind für die Sozialdemokratie hier in Berlin, sind das die 5 Bs. Bildung, Bauen, beste Wirtschaft, bürgernahe Verwaltung und Berlin in Sicherheit. Das sind, glaube ich, die Hauptthemen, die uns bewegen müssen. Und als Querschnittsthema der ökologische Wandel. Das sind die Zukunftsthemen unserer Stadt. Und ich glaube, wenn ich das nochmal fortsetzen darf, nach Corona werden wir uns auch der Frage, wie sorgen wir dafür, dass es weiter gute Arbeit in der Stadt gibt, widmen müssen. Wir haben im Moment keinen starken wirtschaftlichen Einbruch erlebt. Das hat was damit zu tun, dass die Sozialdemokratie, dass Hubertus Heil, der Arbeitsminister, das Kurzarbeitergeld verlängert hat. Wenn die Pandemie vorbei ist, und die Frage steht, wie kommen wir wieder auf die Beine? Wie sorgen wir dafür, dass wir die Wirtschaftskraft zurückgewinnen? Werden wir viele Entscheidungen treffen müssen für gute Arbeit. Ich glaube, dass das die Herausforderung der nächsten Legislaturperiode ist, auf Bundes- und auf Landesebene.
Genau, jetzt, also wir müssen, wie wir jetzt gerade merken, oder es ist ja auch nicht neu, wir müssen auf allen Ebenen dicke Bretter bohren. Das ist die Frage so ein bisschen der Priorisierung, aber bleibt viel zu tun und man kann das nur Hand in Hand tun, da gehe ich mit. Also die verschiedenen Ebenen müssen da zusammen agieren, sowohl sagen die Personen, die da jeweils aktiv sind, aber eben auch die Strukturen. Da muss völlig klar sein, dass man da Dinge zusammen regeln und klären muss. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir langsam zum Abschluss kommen. Und da hätte ich noch ein paar Fragen, die über dein politisches Engagement hinausgehen. Wenn du nämlich gerade mal nicht Politik machst, was liegt denn dir noch so am Herzen? Womit beschäftigst du dich?
Ich muss gestehen, Politik ist mein Hobby. Das mache ich wirklich gerne mit ganzer Leidenschaft. Und nebenher bleibt nicht übertrieben viel Zeit. Aber wenn Zeit bleibt, dann widme ich die der Kultur. Ich bin eigentlich ständig in Theatern unterwegs, schaue mir Konzerte an und ich lese ganz viel. Julie C. über Menschen ist ein Buch, was ich jetzt gerade gelesen habe, was ich jedem ans Herz lege, weil Julie C. dort die Frage bespricht, warum wählen die Menschen auf dem Land eigentlich AfD? Und die Antwort ist, weil sie von der Politik vergessen wurden, weil sie den öffentlichen Personennahverkehr abgeschafft bekommen haben. Keine Gesundheitseinrichtungen. Die Kneipe hat dicht gemacht, die Schule hat dicht gemacht, der Kindergarten hat dicht gemacht. Es gibt eigentlich keine Perspektive. Und wenn Windräder errichtet werden, dann bei ihnen, weil da wohnt ja angeblich niemand. Und dann sagt man ihnen, müssen wir auch noch den Diesel verbieten. Und dann fühlen sie sich an der Stelle nicht ernst genommen. Und ich glaube, das ist ein ganz aufrüttelndes Buch, das sich an die Demokratinnen und Demokraten wendet. Das ist also, dass wir nah bei den Menschen sein müssen. Habe ich unheimlich gerne gelesen. Das ist das, was ich so nebenher tue, damit ich nicht nur Akten und Aktenvermerke lese.
Genau, das ist sicherlich wichtig, sich auch ansonsten noch mal Auszeiten zu gönnen und andere Dinge zu tun. Jetzt scheint die Pandemie ja langsam.
Anja, Auszeiten sind so eine Sache. Wenn ich 2 Tage am Strand liege, wird mir langweilig.
Tatsächlich?
Ja, das kann ich gar nicht. Also einen Tag, einen zweiten Tag und dann muss ich auch irgendwas tun.
Na, die Frage ist, ob du dann dich bewegst oder keine Ahnung, Sport treibst oder irgendwas oder ob du wieder Politik machst. Das wäre ja die Frage. Oder ob du dann andere Dinge mal 5 Grad sein lässt und andere Dinge tust.
Das ist sehr schwer.
Okay, aber wenn es dein Hobby ist, macht es dir ja auch Spaß.
Ich mache das mit ganzer Leidenschaft.
Genau, so, dann ist das ja auch völlig okay, wenn man sich damit wohlfühlt. Jetzt scheint ja die Pandemie so langsam abzuklingen, haben wir ja gerade auch schon ein paar Mal so drüber geredet, es gibt mehr Lockerungen. Was hast du denn so innerhalb oder auch außerhalb der Politik in den letzten Monaten am meisten vermisst und worauf freust du dich jetzt am meisten?
Menschen, Menschen, Menschen. Menschen fehlen mir total. Also das ist einfach, soll ich sagen, der Austausch, also Videokonferenzen sind gut und schön, aber die können Menschen nicht ersetzen. Und in einer so lebendigen Stadt wie Berlin zu leben und dann durch die Straßen zu fahren und zu sehen, dass keiner draußen ist, ah, das tut weh. Dann kannst du eine Weile hält man das ja aus, aber inzwischen geht's mir furchtbar auf den Sender.
Das stimmt. Ich hoffe auch, dass wir uns jetzt bald wieder eben sozusagen persönlich treffen können und nicht mehr per Videokonferenz. Wenn wir jetzt nochmal einen Podcast machen oder ein ähnliches Gespräch, dann machen wir das sicherlich in einem schnuckeligen Café in Karlshorst oder, keine Ahnung, bei einem Lieblingsitaliener oder so. Und ich gebe dir recht. Also es ist gut, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, diese technischen Möglichkeiten zu nutzen. Aber das ist was anderes, wenn man sich tatsächlich gegenüber sitzt, in die Augen guckt sozusagen und in Präsenz zusammensitzt. Ich hoffe, das können wir bald auch alle wieder miteinander tun. Ja, Andreas, ich danke dir ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Und wünsche dir noch einen ganz schönen Nachmittag. Mittlerweile ist früher Abend. Genau. Und wir sehen uns und sprechen uns wieder und demnächst auch wieder in Präsenz. Vielen Dank.
Anja, ich hatte Spaß. Ich danke dir. Alles Gute. Viel Erfolg.
Tschüss. Danke dir auch. Tschüss.
Tschüss.